Es wird ernst mit dem digitalen Euro. Die EZB-Präsidentin Lagarde hat in einer Talkshow vielleicht ein bisschen leichtfertig gesagt, dass er schon Ende diesen Jahres, also Ende 2025, losgelegt werden soll mit dem digitalen Euro. Wenn man genau hinguckt, dann stimmt das nicht so ganz richtig, sage ich Ihnen gleich etwas dazu. Aber man sieht, das Projekt nimmt schon Fahrt auf und es ist etwas, womit man sich auf jeden Fall mal beschäftigen muss. Und genau das machen wir in diesem Video. Ich möchte Ihnen ein paar Dinge über digitales Zentralbankgeld sagen, denn dazu gehört hier der digitale Euro. Also erstmal, wie sieht es jetzt eigentlich aus mit der Einführung des Euros jetzt schon Ende 2025, also des digitalen Euros? Also, man muss dazu wissen, dass das Projekt schon seit einiger Zeit läuft. Also das läuft schon seit 2023, wenn ich mich richtig erinnere, ging das Ganze los, dass also an vielen Stellen daran gearbeitet wird. Und es war von Anfang an so geplant, dass diese Vorbereitungsphase Ende 2025 abschließt. Und es ist jetzt nicht so ein wahnsinnig ungewöhnlicher Zustand, dass man danach dann in eine Pilotphase reingeht, also das Ganze einfach mal testet. Und das ist auch das, was Lagarde jetzt angekündigt hat. Also sie hat nicht angekündigt, dass jetzt einfach großflächig der digitale Euro schon 2025 eingeführt wird. Aber sie hat immerhin angekündigt, dass es in eine Pilotphase reingeht. Also offenbar können frühe Nutzer schon mal Teile davon ausprobieren. Ja, das, glaube ich, ist das, was wir im Augenblick zur Kenntnis nehmen müssen erstmal. Also es geht weiter bei diesem Projekt. Natürlich hängt es auch davon ab, wie sie am Ende das EU-Parlament entscheidet. Aber machen wir uns nichts vor, es ist sehr unwahrscheinlich, dass das EU-Parlament sagen wird, wir stoppen dieses Projekt digitalen Euro insgesamt. Ja, also die werden sicherlich in irgendeiner Form zustimmen, so dass wir also davon ausgehen können, dass es weitergeht. Und was mir jetzt wichtig ist, das ist, dass wir bei dem digitalen Euro in die richtige Richtung marschieren. Also man kann da sehr viel falsch machen und ich finde nicht, dass es eine Sache ist, die einfach hinter verschlossenen Türen behandelt werden sollte. Und wird es eigentlich auch nicht, aber es ist sozusagen quasi verschlossene Türen, weil sich so wenig Leute damit auskennen mit dem Geldsystem, das teilweise gar nicht verstehen, was damit eigentlich gerade gemeint ist und welche Bedeutung das hat. Ja, das ist so ein bisschen der Grund, weshalb ich jetzt mit Ihnen auch eben über solche Sachen sprechen möchte. Viele haben das Gefühl, dass der digitale Euro eigentlich mehr so etwas Ähnliches ist wie so eine Sparkassen-Bezahlkarte oder so etwas. Ja, da kann ich Ihnen versichern, das ist nicht so. Ja, das ist ein ganz tiefer Eingriff in das Geldsystem, was wir dort haben. Eine völlig neue Konstruktion von Geld. Und das muss man erstmal verstehen und muss auch die Implikationen davon verstehen. Ja, und wenn wir Pech haben, dann marschiert das Ganze in eine Richtung Fürstengeld. Ja, wenn Sie jetzt sagen, was ist denn Fürstengeld zum Teufel? Naja, das ist eine bestimmte Form von Geld, bei der letztlich die Unabhängigkeit einer Zentralbank nicht gewährleistet ist, sondern bei der Fürst, sozusagen die Obrigkeit, ja, da kommt das ursprünglich her, kommt aus der Zeit des Lehnswesens, ja, dass also die Obrigkeit, der Fürst eben einfach etwas zu Geld erklärt und sich damit auch gewisse Vorteile verschafft. Ja, und nicht nur gewisse, sondern ziemlich starke Vorteile. Ne. Und jetzt warten Sie natürlich schon drauf, für den Fall, dass Sie meinen Kanal kennen, dass ich mein Buch zu dem Thema in die Kamera halte und den Gefallen muss ich natürlich unbedingt tun. Ja. Das ist mein neues Buch, Fürstengeld, Fiat, Geld, Bitcoin. Da erkläre ich einfach die verschiedenen Geldkonstruktionen, die es so gibt. Und für meine Begriffe ist ziemlich auffällig, dass im Augenblick bei der Geldkonstruktion sehr viele Dinge durcheinander gehen. Ja, und um den digitalen Euro und die ganze Diskussion darum verstehen zu können, glaube ich schon wirklich hilfreich, sich einfach mal ein bisschen in ein solches Buch hineinzudenken, ja, und das Thema reinzudenken und diese ganzen verschiedenen Konstruktionen zu sehen. Ja. Also, so viel dazu. Ja, ich kann das Buch nur ans Herz legen. Vielleicht übrigens ein Hinweis dazu. Ich habe erst gedacht, das wäre so eine Art Nischentitel. Das ist es aber ganz offenbar nicht. Also, es war in der ersten Woche, nachdem es also dann einigermaßen lieferbar war, war ohne, dass ein großer Verlag dahinter steht, war das gleich erstmal auf der Bestsellerliste drauf vom Buchhandel. Ja, also die haben tatsächlich den Buchhandel ausgewertet. Ich glaube, etwa 80% der Verkaufsstellen werden da ausgewertet. Und auf dieser Liste war es dann im Bereich Sachbuch immer noch auf Platz 9. Ja, also man merkt, da ist ein gewisses Interesse daran da. Ja, das freut mich natürlich. Aber Geld ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Ja. Na gut, so, jetzt habe ich ein bisschen mehr über dieses Buch gesprochen, als ich eigentlich wollte, aber Sie sehen es mir nach, dass ich freut darüber bin, dass es ein Bestseller geworden ist. Ja? Okay, gut. Also fangen wir mal mit dem digitalen Euro aus der Sicht an, dass wir uns fragen, was wissen wir eigentlich darüber? Ja, also was ist im Augenblick das, was bekannt ist? Und es gibt also wirklich sehr viele Dinge, die dazu geschrieben worden sind, von den verschiedensten Stellen, auch von den offiziellen Stellen. Ich packe Ihnen auch so eine kleine Linkliste unten in die Videobeschreibung. Ja? Also wenn Sie da nachlesen wollen, können Sie da unten gerne reingucken. Jedenfalls kann man sich so ein paar Dinge zusammenreimen. Ein Aspekt ist, dass der digitale Euro wohl durch die Geschäftsbanken in Umlauf gebracht werden soll. Also wird nicht direkt durch die EZB, sondern durch die Geschäftsbanken in Umlauf gebracht. Ein Thema, was wir uns gleich mal angucken müssen. Es soll nicht anonym sein. Das heißt also, es ist nachvollziehbar, wer an wen was bezahlt hat. Keine Anonymität. Und was im Augenblick noch unklar ist, das ist die Programmierbarkeit des Geldes. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Eins, was ich, muss ich ehrlich zugeben, auch lange Zeit selber völlig unterschätzt habe. Aber jedenfalls, das sind die Dinge, auf die ich jetzt eingehen möchte und ein klein wenig darüber sagen möchte, wie viel wir jetzt eigentlich schon davon wissen. Also erstmal, es sollte durch die Geschäftsbanken in Umlauf gebracht werden. Ist das was Gutes oder ist das was Schlechtes? Wir müssen wissen, dass die Geschäftsbanken eine unglaublich wichtige Rolle im Geldsystem spielen. Wir haben oft ja das Gefühl, das sind irgendwie so ganz komische bürokratische Leute und sowas. Sie spielen die Rolle desjenigen, der kontrolliert, ob das Geld, was entsteht, werthaltig ist. Ja, das ist ein Zusammenspiel zwischen einer eher staatlichen Stelle, einer offiziellen Stelle, sagen wir mal, ja, der Zentralbank und den Geschäftsbanken, die dafür sorgen, dass insgesamt Geld, was entsteht, werthaltig ist in der Weise, dass dem immer reale wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gegenübersteht. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Ja, wenn Sie es genau wissen wollen, müssen Sie mein Buch nachgucken. Aber die Idee dahinter ist, dass das nicht einfach sozusagen willkürlich vergeben werden kann, sondern dass immer, wenn neues Geld entsteht, man wissen muss, da ist tatsächlich irgendwer, der mit irgendeinem realen Wert dahinter steht. Ja, ich sage das mal ein bisschen verallgemeinert, wissen, dass der Wertbegriff schwierig ist. Ja, das kann meinetwegen ein Grundstück sein, kann aber auch Humankapital sein, also die Fähigkeit von jemandem in der Zukunft, Werte zu erzeugen, reale Werte zu erzeugen. Und das steht dem in Umlauf gebrachten Geld immer gegenüber. Und damit sind die Geschäftsbanken ein unglaublich wichtiger Baustein in dem System des Geldes, so wie wir es im Augenblick kennen. Das ist etwas, was vielen Leuten nicht recht ist. Also auch der Staat muss durch diese Prüfinstanz der Privaten, der Geschäftsbanken durchgehen. Ja, das gilt ebenfalls. Das wird natürlich teilweise eingeschränkt, weil man das nicht mag, so eine Prüfung. Insbesondere dann, wenn man derjenige ist, der Regeln machen kann. Aber in dem Geldsystem, wie wir es im Augenblick haben, also im Fiat-Geldsystem, da ist diese Funktion der Geschäftsbanken eine unglaublich wichtige und sie ist auch vorhanden. Wenn es nicht mehr vorhanden ist, wird das Ganze zu Fürstengeld. Ja, Fürstengeld ist, wie gesagt, ein Geld aus der Zeit des Lehnswesens. Und Sie merken schon, das ist nicht unbedingt das, was man haben möchte als normaler Bürger. Ja, dass dort einer in die Obrigkeit dasteht und einen mehr oder weniger nach Belieben enteignen kann. Ja. Das heißt also, das ist für meine Begriffe eine sehr gute Nachricht, dass der digitale Euro auch über die Geschäftsbanken in Umlauf gebracht werden soll. Ja, das ist von dem Konstruktionsprinzip her, ist das etwas, was wirklich ein wichtiges Element in dem unserem jetzigen Geldsystem drin ist, und dass das erhalten bleiben soll, ist eine gute Sache, weil wir damit eben auch ein Gegengewicht zu anderen Einflussfaktoren haben, hier insbesondere zum Staat, ja? Also zur Regierung, so muss man eigentlich sagen, die natürlich immer gerne möchte, solche Prüffunktionen zu umgehen. Ja? Also das heißt, das ist erstmal eine gute Nachricht, die dahinter steht. Die schlechte Nachricht, die wir haben, ist, dass die Zahlungen nicht anonym sein sollen. Und das Argument ist natürlich immer das gleiche bei sowas. Ja. Das heißt, es gibt immer ganz schlimme Dinge. Ja. Es gibt irgendwie, ich möchte es gar nicht aufzählen, nicht, dass ich hier Wörter sage, die am Ende das Video noch gesperrt wird. Ja. Aber Sie wissen schon, Terrorismusbekämpfung beispielsweise ist dann immer sowas. Ja. Und dann gibt es natürlich alle möglichen anderen Größen, bei denen man immer genau weiß, die sind ja so schrecklich böse, dass man, weil die so böse sind, alle Bürger überwachen muss, damit das gar nicht erst passieren kann. Und sorry, das ist ein Weg, den ich nicht mitgehe. Ja. Dieses Argument wird immer gebracht. Und wir wissen, dass gerade die Anonymität des Geldes das ist, was uns als normale Menschen die Freiheit verschafft, nicht jedes Mal irgendeine Obrigkeit, um Erlaubnis zu bitten, etwas zu machen. Das gehört dazu. Und deshalb halte ich die Anonymität für eine unbedingt wichtige Voraussetzung des Geldes. Die soll nicht eingebaut werden, und das ist eine ganz große Katastrophe. Das ist etwas, wo wir wirklich auch aus Datenschutzgründen einfach mal wirklich auf die Barrikaden gehen müssen und klar sagen müssen, es kann nicht sein, dass wir überall ein Riesengedöns bei Kleinigkeiten beim Datenschutz machen und bei einem so großen Ding wie Zahlungen, die wir abwickeln wollen, auf einmal wir völlig gläsern werden. Ja, sodass immer reingeguckt werden kann von dritter Stelle, wer hat denn da eigentlich an wen was bezahlt und überhaupt keine anonyme Zahlung mehr möglich ist. Ja, ich finde das wirklich unmöglich, dass das im Augenblick im Grunde genommen völlig unter dem Radar fliegend einfach so diskutiert wird. Ja, das wird auch im Augenblick von keiner Stelle wirklich offen angezweifelt, dass man das anders machen sollte. Ja, und da kann ich nur sagen, das ist wirklich ein Punkt, bei dem wir massiv nachbessern müssen und was wir uns auch möglichst nicht gefallen lassen sollen. Ja, dass hier auf einmal die Möglichkeit anonymer Zahlungen verhindert wird. Und das ist der ganz große Vorteil des Bargeldes. Es ist der ganz große Vorteil, der letztlich dazu geführt hat, dass eben auch mitten im Lehnswesen sich eine Bürgerschaft etablieren konnte, die einfach sagen konnte, ihr könnt uns mal, wir machen die einfach auf unsere eigene Art und Weise Dinge und ihr könnt uns nicht daran hindern, das zu tun. Ja, und indem jetzt auf einmal ein nicht anonymes Geld eingeführt wird und das anonyme Geld, das Bargeld beispielsweise, auch immer mehr abgeschafft wird, damit wird eben diese Freiheit verhindert. Ja, also da kann ich wirklich nur sagen, das ist ein Punkt, da müssen wir wirklich darauf achten, dass der digitale Euro ein anonymer Euro ist. Ja, ob uns das gelingt, wird sei nochmal dahingestellt. Ja, aber das ist für meine Begriffe eine ganz wichtige Voraussetzung. Und der nächste Punkt ist die Programmierbarkeit des Geldes. Und das ist ein ganz schwieriges, ganz wichtiges Thema. Und das Problem bei der Sache ist, dass es hier wieder Begriffsverwirrungen gibt. Also viele denken sich bei Programmierbarkeit der Zahlungen solche Dinge wie Smart Contracts. Das ist aber nicht gemeint. Programmierbarkeit des Geldes ist etwas anderes als Programmierbarkeit der Zahlungen. Ja? Programmierbarkeit der Zahlungen bedeutet, dass Sie zum Beispiel eben Smart Contracts aufsetzen, bei denen, nachdem Sie eine Zahlung getätigt haben, zum Beispiel irgendein Automatismus ausgelöst wird und die Tür von der Ferienwohnung sich für Sie öffnet. Ja? Das sind solche Dinge, da kann man eben ein Programm drauflegen auf dieses Geld, das ist auf einer anderen Schicht sozusagen, aber es gibt Programme, Elemente und mit denen können Sie eben solche Smart Contracts auslösen. Feine Sache, kann funktionieren, kann nicht funktionieren, da möchte ich mir im Augenblick gar nicht einmischen, im Augenblick funktioniert es nicht so gut. Ja. Aber das ist durchaus etwas, wovon ich erwarten würde, dass in der Zukunft auch eine Rolle spielt und das ist auch nicht weiter schlimm. Ja. Das ist eine Sache, das vereinfacht das Leben. Programmierbarkeit des Geldes klingt zwar so ähnlich, ist aber etwas ganz anderes. Programmierbarkeit des Geldes bedeutet nämlich, dass das Geld selber bestimmte Eigenschaften mitbekommt, mit denen zum Beispiel Dinge ermöglicht oder verhindert werden. Die Fürstengeldversion davon ist das Verrufen von Münzen. Ja, Sie müssen sich vorstellen, Fürsten, die früher also Geld imitiert haben und sich damit letztlich ja sowieso schon der Untertanen angeeignet haben, die konnten das Geld auch noch verrufen. Das heißt also dann, wenn Bürger Geld aufbewahrt haben, einfach zu Werteaufbewahrung, dann konnte der Fürst einfach sagen, das ist heute nichts mehr wert. Und damit gehen faktisch die realen Werte über in das Eigentum des Fürsten. Also letztlich ein Trick, mit dem man ja, teilweise eben die Leute enteignen kann. Also wie gesagt, dieses Fürstengeld ist eine Sache, mit der man sich wirklich beschäftigen sollte. Und das ist eben genau das, was bei dem programmierbaren Geld ebenfalls ermöglicht wird. Da wird aus der Ferne, ferngesteuert, kann plötzlich gesagt werden, diese Münze ist heute nichts mehr wert. Das ist ja sowieso eine digitale Münze. Oder diese digitale Münze ist nur bis zum so und so vielen etwas wert. Ja, das ist dann irgendwie, weiß ich, eine Corona-Hilfe oder sowas. Ja, und wenn die nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgegeben worden ist, dann ist er weg. Es geht auch noch weiter. Sie können auch beispielsweise so ein Geofencing machen. Ja, dass man beispielsweise sagt, also bestimmtes Geld darf nur in bestimmten Regionen ausgegeben werden. Man spricht ja heute gern von 15-Minuten-Städten und so, ja, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Aber das kann also beispielsweise passieren, dass Ihr Geld so programmiert wird, dass Sie es nur in einem Radius von 15 Minuten um Ihren Wohnort herum ausgeben können. An anderen Stellen können Sie damit nicht bezahlen. Das heißt, Sie kommen dort an und dann auf einmal heißt es, na, tut uns leid, das Geld ist hier nichts wert. Das ist programmierbares Geld. Sie können das auch zweckgebunden machen. Ja? Also im Englischen heißt es immer conditional. Ja? Das sind ja oft englische Texte, ja? Das müssen Sie angucken, conditional money. Das bedeutet, es ist zweckgebunden. Sie können damit nur zum Beispiel gesunde Lebensmittel kaufen. Was anderes können Sie damit nicht kaufen. Wenn Sie Zigaretten kaufen wollen, heißt es, nee, tut uns leid, dafür ist das Geld nicht da. Und das ist in der Tat ein großes Problem. Also Sie können damit im Grunde genommen alles von oben her steuern, wenn Sie so wollen. Theoretisch zumindest erst einmal. Es gibt auch was anderes, das heißt dann zielbezogenes Geld. Das heißt also, wenn Sie bestimmte Politikvorstellungen haben, dass irgendwas umgesetzt werden soll seitens der Politik, weiß ich, heute ist Waffenproduktion wichtig, morgen ist es eine Windmühle oder weiß ich was. Ja. Sorry für die Polemik. Da sind dann solche Sachen, dass wir eben auch plötzlich sagen können, ja, dafür darf dir so ein Geld verwendet werden. Ja, das muss in diese Richtung sozusagen strömen, für was anderes darf es nicht verwendet werden. Und das ist eine Gefahr. Ja? Also das muss man sehen, dass das eine Gefahr ist, wenn diese Möglichkeit besteht. Und nicht, dass Sie mich falsch verstehen. Ich bereite hier nicht die Panik, dass ich sage, das ist alles genau so geplant, wie ich das gerade als Dystopie geschildert habe. Aber es wird diskutiert. Und wenn Sie sich diese ganzen Papers dazu angucken, ja, und ich lade Sie wirklich ein, sich einfach diesen Diskussionsstand dazu anzusehen, meistens auf Englisch, ja, das ist auch nicht so leicht zu folgen, diesen Dingern. Ja. Aber jedenfalls werden Sie ganz oft feststellen, dass Sie solche Begriffe eben wie conditional oder programmable oder solche Dinge, dass das plötzlich auftaucht dabei, ja, oder targeted irgendwas. Ja. Das sind aber solche Begriffe, auf die Sie achten müssen. Und das sind alles Dinge, die, wenn es schiefläuft und keiner merkt, was er tut, ja, dann plötzlich solche Dinge kommen. Und nochmal, auch hier müssen wir wissen, dass die meisten, die im Augenblick an solchen Projekten arbeiten, überhaupt nicht solche Dinge im Schilde führen. Ja, also es, häufig ist es ja so, dass wenn man von den sozusagen Kritikern des digitalen Euros oder sowas etwas hört, da hat man ja immer das Gefühl, das ist so eine große Verschwörung, ja, die irgendwie versucht, so ein Geld einzuführen, um alle zu unterdrücken. Das ist nicht so. Das ist im Augenblick so, dass man sich fragt, was sind denn Konstruktionsprinzipien und was wäre schön, dort einzubauen. Und aus dieser Perspektive ist es für meine Begriffe oft so, dass man den Überblick verliert, an welchen Stellen so etwas missbraucht werden kann. Ja, man stellt sich dann immer vor, ne, ist ja prima und bei den jetzigen Verhältnissen wird das ja auch alles gut gehen. Ja, und dann wird beispielsweise eben programmierbares Geld, wird bestimmt nicht falsch eingesetzt und das ist nicht anonym, es wird bestimmt auch nicht falsch eingesetzt. Aber das Problem dabei ist, Es gibt eine einfache Regel, was staatlich missbraucht werden kann, wird früher oder später auch staatlich missbraucht. Und deshalb ist einfach ein ganz klares Grundprinzip in der Demokratie, dass man sagt, es muss eine Gewaltenteilung geben und es muss möglichst von vornherein ausgeschlossen sein, dass sowas überhaupt missbraucht werden kann. Ja, also es muss immer so konstruiert sein, dass sich viele Leute gegenseitig konstruieren und immer darauf achten, dass diese ganzen negativen Dinge, von denen ich eben gesprochen habe, dass die gar nicht möglich sind. Deshalb muss man das von Anfang an eben so konstruieren, dass wirklich ein Missbrauch von staatlicher Seite ausgeschlossen ist. Und diese ewige Geschichte, dass uns immer erzählt wird, ja, da gibt es irgendwie die ganz bösen Verbrecher und weil es ein paar ganz böse Verbrecher gibt, deshalb müssen wir alle irgendwie kontrollieren. Das ist ja in allen Bereichen, sehen Sie das. Überall ist es immer so, dass gesagt wird, ja, hier, weil einer ein Messer trägt, muss es eine Verbotszone geben und weil irgendwer theoretisch ein Drogengeschäft machen könnte oder Geldwäsche betreiben könnte, deshalb müssen alle kontrolliert werden. Das gehört einfach nicht zu einer freiheitlichen Gesellschaft dazu. Ja, zu einer freiheitlichen Gesellschaft gehört es, dass wir solche Dinge ertragen, weil wir wissen, dass diese Freiheit einfach ein unglaublich wichtiges Gut ist. Und deshalb muss man eben darauf achten, dass wenn jetzt eine neue Geldkonstruktion in Umlauf gebracht wird, die lange Jahre für die Zukunft bestehen wird, dass das eine ist, die solche freiheitlichen Elemente mit enthält. Und wenn es wirklich so weit käme, dass wir plötzlich einen programmierbaren digitalen Euro haben, dann wäre es vorbei mit dem Geld. Das muss uns auch bewusst sein. Ja, also ein programmierbarer Euro ist kein Geld in dem Sinne, wie wir das bisher kennen, sondern es ist mehr so eine Art Gutschein, den Sie manchmal einlösen können, so nach, weiß ich nicht, nach Gnaden des Fürsten für irgendetwas. Ja. Also ich habe in meinem Buch beispielsweise habe ich den Begriff einmal verwendet, dass ich gesagt habe, digitales Zentralbankgeld, ja, wenn es falsch läuft oder schlecht läuft, dann kann sich das entwickeln zu einem Fürstengeld auf Steroiden. Und da muss man wirklich aufpassen. Das kann passieren und das ist das Letzte, was wir wollen. Also schon Fürstengeld wollen wir nicht. Ja. Aber dann nochmal Fürstengeld auf Steroiden wollen wir überhaupt ganz und gar nicht. Also, das möchte ich einfach nur Ihnen ans Herz legen. Ja, es lohnt sich, sich mit Geldsystemen zu beschäftigen und es lohnt sich, sich mit dem digitalen Euro zu beschäftigen. Und das Schönste wäre, wenn wir hier wirklich ein Konzept hätten, was zu einem digitalen Bargeld führt. Ja, das wäre, glaube ich, eine wirklich gute Sache, was anonym ist, ja. Meinetwegen begrenzt von der Menge, dass man nicht zu viel davon anhäuft oder sowas, ja, kann ich mir ja noch vorstellen. Aber dass es zumindest diese ganzen Eigenschaften hat, die Bargeld hat. Übrigens, apropos Bargeld, wir müssen weiterhin auch da im Kopf behalten, dass Bargeld unbedingt als Parallelsystem bestehen bleibt. Das wird im Augenblick natürlich auch gesagt, ja, aber Sie wissen alle, wie das immer so ist. Das ist ja immer so eine Übergangsphase, ja, und dann wendet man so das ein oder andere Strategem an und auf einmal ist es dann auch komplett weg. Das wäre eine Katastrophe, wenn das Bargeld komplett weg wäre. Also zum einen wegen der besonderen Eigenschaften, Anonymität und sowas. Aber das andere ist natürlich auch Resilienz. Also immer dann, wenn wir eine rein digitale Infrastruktur haben, müssen Sie sich einfach mal nur vorstellen, wir haben tatsächlich einen flächendeckenden Stromausfall und sind keinerlei Geschäfte mehr möglich. Ne? Sie können nichts mehr machen. Also denken Sie einfach nur an den Fall, der ja vor kurzem in Spanien war, einen Tag lang flächendeckend der Strom weg. Stellen Sie sich mal vor, es hätte da kein Bargeld gegeben. Ne? Da hätten Sie überhaupt gar nichts machen können. Und Sie stellen sich das einfach mal vor über einen längeren Zeitraum hinweg. Ne? Stellen Sie es bitte auch mal im Verteidigungsfall vor, von dem im Augenblick stark gesprochen wird. Ne? Also weiß ich, ein paar Kraftwerke werden angegriffen, sind nicht mehr da, Stromnetz ist weg und man befindet sich mitten in einem Verteidigungsfall. Was ist denn dann eigentlich? Also man braucht dafür ein resilientes System und man muss dafür sorgen, dass dieses System des Bargeldes auch einfach parallel noch aufrechterhalten wird. So, unabhängig davon ist es natürlich so, dass dieses digitale Bargeld durchaus eine sinnvolle Sache wäre. Und wenn es eben als solches Geld konstruiert wäre, das wäre das, was ich mir wünschen würde. Und jetzt müssen wir eben alle darauf achten, dass diese Eigenschaften möglichst reinkommen. Ja, also dass es eine Anonymität da ist, es eben nicht nachvollzogen werden kann. Wobei ich nicht weiß, ob der Kampf nicht schon längst verloren ist. Aber jedenfalls der Kampf gegen die Programmierbarkeit des Geldes, den müssen wir auf jeden Fall führen. Und das darf unter gar keinen Umständen, darf der Euro selber programmierbar sein. Und achten Sie auf diese Begriffsverwirrung zu den programmierbaren Zahlungen. Ja, das ist, weiß ich nicht, ob das Absicht ist, dass die so ähnlich klingen. Aber das sind Dinge, mit denen es leicht verwechselt wird. Ja? Also nicht mit Smart Contracts verwechseln. Ja? Okay, in dem Sinne, Sie wollen jetzt natürlich unbedingt mehr über Geldsysteme wissen. Sie wissen ja, hier, Fürstengeld, Fiatgeld, Bitcoin. Ja, tolles Buch, Bestseller, alles was dazugehört. Ja, wenn man ganz abgesehen davon, ich finde es wirklich gut. Ich habe es aufgeschrieben. Na gut, wie auch immer. Also, für den Fall, dass Sie sagen, oh je, ganzes Buch lesen, das ist ja echt zu viel, das schaffe ich nicht, dann abonnieren Sie wenigstens meinen Kanal, wenn Sie nicht schon Abonnent sind, damit wir uns dann hier in der nächsten Woche zu solchen tollen Themen wiedersehen. Bis dahin.